MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. In dieser Woche wird's im Vatikan spannend, denn ab dem heutigen Mittwoch läuft das Konklave. Seit Tagen wird schon gemunkelt und gemauschelt, wer der nächste Papst werden könnte, was man vom nächsten Oberhaupt der katholischen Kirche alles erwartet und ja, vieles mehr. Auch unser Inhaltenmagazin beschäftigt sich dieser Tage mit diesen und vielen anderen Themen rund um das Konklave. Bei mir ist deshalb jetzt mein Kollege und Konklavefachmann Joachim Burkhardt. Servus Joachim, schön, dass du da bist.
Servus Ivo, ja, ich bin so eine Art Fachmann, aber leider nicht persönlich mit dabei.
Ja, ist schon okay. Ich habe jetzt aber nicht übertrieben, wenn ich sage, du weißt über die bevorstehende Papstwahl bestens Bescheid, oder?
Naja, ein paar Dinge weiß ich, aber ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ich bin mir sicher, da gehen auch einige Dinge vor, die die Außenwelt gar nicht so richtig kennt.
Ja, das absolut. Aber ihr beschäftigt euch, wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe mit dem Konklave. Und was macht ihr denn da alles dazu?
Ja, wir haben einige Beiträge jetzt zur anstehenden Papstwahl. Und klar, es wäre jetzt schön, das Ergebnis noch abzuwarten und dann ganz druckfrisch mit dem Heft rauszukommen. So lange können wir allerdings nicht warten. Denn es hat schon einmal mehr als 2 Jahre lang gedauert, bis die Herren Kardinäle sich einigen konnten. Ich hoffe, es geht schneller. Wir berichten jetzt eben vorab und aktuell, was jetzt so passiert auf dem Weg ins Konklave und während der Wahl, die sich vermutlich auch über einige Tage ziehen könnte. Ja, wir schauen auf die wahlberechtigten Kardinäle, wir schauen ein bisschen auf die Favoriten.
Okay, also ihr stellt auch ein paar vor.
Das will ich jetzt nicht so sagen. Also wir haben jetzt keine tiefergehenden Porträts drin. Also
okay. Aber man kann sich so ein Bild machen, würde ich sagen, oder?
Man kann sich ein bisschen ein Bild machen und das Bild ist ja bunter und vielteiliger als bisher, denn erstens mal nehmen so viele Kardinäle an der Papstwahl teil wie nie zuvor. Und andererseits hat Papst Franziskus ja besonders viele Kardinäle aus Ozeanien, Südamerika, Afrika und so weiter ernannt. Und dadurch ist das Konklave dieses Mal eben auch besonders, interkulturell vielfältig und zahlreich. Aus aller Welt sind sie dabei, die Kardinäle.
Wenn man jetzt mal so in der Redaktion nachfragt, was erwarten wir denn eigentlich vom neuen Papst?
Also egal, ob es ein eher konservativer oder ein eher progressiver oder vielleicht auch ein ganz anderer Papst wird, eine Sache muss er gewährleisten und das ist die Einheit der Kirche. Das heißt, welchen Kurs er auch verfolgt, er muss den Laden zusammenhalten, wie man auf gut Deutsch sagt. Ja. Und das macht ihm die Sache von Anfang an schon mal gar nicht so einfach.
Ich habe gesehen, ihr habt auch einen Kommentar in der aktuellen Ausgabe, einen Kommentar, der nicht so unbedingt, ich würde sagen, kritischer geschrieben ist. Was geht mich diese Papstwahl denn überhaupt an? So nach diesem Motto würde ich jetzt mal sagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, völlig richtig. Ich weiß nicht, ist es dir auch aufgefallen, alle schauen wie gebannt nach Rom und natürlich ist es ein Spektakel, es ist spannend, es ist auch einfach gute Unterhaltung in diesen Tagen.
Ja.
Aber wenn alle nur auf diesen einen Mann in Weiß schauen, den Alten und den Neuen, da kann man auch die Frage stellen, ja, und was ist jetzt mit mir selbst eigentlich? Wie betrifft mich das? Was ist eigentlich meine Aufgabe in dieser Kirche? Und ist das vielleicht auch alles ein bisschen ein Hype, ein Personenkult, der manchmal übertrieben wird? Also wir haben in die Richtung auch ein paar kritische Töne mit drin und das tut, glaube ich, ganz gut.
Alles in allem eine runde Ausgabe, die aktuelle Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Vielen Dank dir, Joachim, dass du da warst. Wie immer, in und an vielen Kirchen des Erzbistums, jederzeit im Abo, frei nach Hause geliefert oder digital als E-Paper oder mit der Innehalten-App. Egal auf welchem Weg. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken. Der Mann, der bald König von Bayern wäre, wenn Bayern noch eine Monarchie wäre, also Prinz Ludwig von Bayern, hat im Nordwesten von Kenia ein Projekt aufgebaut, in dem er junge Menschen in Berufen ausbildet, mit denen sie online Geld verdienen können. Zum Beispiel Webdesign. Und das mitten in der Wüste. In einer Gegend, wo viele Menschen noch nomadisch leben. Tja, und genau hier wurde ein Spielfilm gedreht, der derzeit auf vielen Filmfesten für Aufsehen sorgt. Navi heißt er und meine Kollegin Brigitte Strauß hat ihn sich mal angeschaut und schon letztes Jahr auf ihrer Reise nach Kenia mit Prinz Ludwig gesprochen.
Atia! Dear future me, my biggest dream is to have a voice when I grow up.
Ja, Da war Navi zu hören, ein 13-jähriges Mädchen, das gerade die Auszeichnung als beste Schülerin von ganz Kenia gewonnen und viele Träume hat. Doch dann beschließt ihr Vater, sie zu verheiraten. Prinz Ludwig ist einer der Produzenten des Films und kennt das Problem auch aus einigen seiner Einrichtungen. Da waren nämlich einige Mädchen nach den Ferien nicht zurück in die Schule gekommen, weil sie in der Zwischenzeit verheiratet worden waren.
Das ist jetzt ein paar Jahre her, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir zwei zurückgebracht. Eins war dann schon schwanger und da mussten wir dann schauen, dass sie da irgendwie rauskommt. Und die wurde dann irgendwo anders untergebracht, weil das sind sehr schwierige Fälle. Da muss man sie dann teilweise auch schützen vor den Ehemännern, die dann sie sich wieder zurückholen wollen.
Der Film wurde zum Teil im Projekt gedreht und die Hauptdarstellerin kommt von der dortigen Mädchenschule. Sie kennt diese Praxis, weil Freundinnen von ihr auch früh verheiratet wurden. Umso überzeugender spielt sie ihre Rolle.
Dieses wirklich furchtbare Schicksal von einem Mädchen, das so früh eben in eine wirklich unmenschliche Situation gebracht wird, die auch ganz nebenbei wahnsinnig gefährlich ist, weil die Ehen werden zwar bei einem 9-Jährigen vielleicht nicht sofort vollzogen, aber so ab 14 dann schon. Und mit 14 schwanger zu sein, ist einfach auch lebensgefährlich. Vor allem wissen die Leute hier, dass es illegal ist und gehen dann noch nicht mal ins Krankenhaus zur Geburt. Deswegen gibt es da eine extrem hohe Geburtensterblichkeit. Das kommt nochmal tragisch mit drauf.
Das will Prinz Ludwig nicht mehr hinnehmen. Aber er weiß auch, dass die Abkehr von Traditionen schwierig ist. Denn viele Eltern stellen auch berechtigte Fragen.
Wenn wir sie zur Schule schicken, was passiert dann eigentlich danach mit den Kindern? Kommen die jemals zurück zu uns? Und dann gibt es noch den schlimmeren Fall, der leider aber auch sehr oft passiert ist, dass eben Mädchen zur Schule gegangen sind, danach keine weiterführende Ausbildung machen konnten und dann eben sowohl ihrem kulturellen Leben entrissen waren, als auch beruflich keine Chancen hatten.
Das Gute bewahren und menschenrechtsverletzende Traditionen eindämmen, das ist der Ansatz. Wie das gehen soll, weiß er schon ganz genau.
Dazu gehört einmal noch mehr Schulen zu bauen, dazu gehört aber auch, dass man Frauenhäuser, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, aber in dem Fall wären es eigentlich eher Mädchenhäuser, baut, wo sie eben beschützt sind und auch nicht wieder entführt werden können. Und man braucht natürlich Teams, die dann auch in diese Dörfer reingehen und gemeinsam mit den Behörden das identifizieren und dann auch darauf agieren.
Dafür hat er die Navi-Initiative gegründet. Der Film ist in Kenia schon angelaufen und hat eine breite Diskussion angestoßen. In Deutschland wird er wohl erst im Herbst zu sehen sein. Prinz Ludwig ist sich sicher, dass die Zuschauer sein Anliegen unterstützen werden.
Nicht nur meine Kollegin Brigitte Strauß hat den Film schon gesehen und mit Prinz Ludwig darüber gesprochen. Auch Steffi Seifert und Christian Selper waren in Kenia und berichten in der aktuellen Folge der Missio Reisewarnung über ihre Eindrücke. Die gibt's heute Abend nach dem Konklave-Podcast, also ab 19 Uhr, hier bei uns im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. Diesen Samstag findet hier bei uns in der Münchner Innenstadt, genauer gesagt auf dem Königsplatz, ab 11 Uhr die Veranstaltung München liest aus verbrannten Büchern statt. Viele Münchnerinnen und Münchner lesen dann zur Erinnerung an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 Texte von Autorinnen und Autoren, deren Werke damals von den Nationalsozialisten vernichtet worden sind. Mit dabei ist, und das für bereits 8 Mal, der Direktor und Geschäftsführer unseres St. Michaelsbunds, Stefan S. Stefan, servus, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Stefan, wie schon gerade gesagt, du machst es nicht zum ersten Mal. Warum ist dir das Lesen aus Texten und Büchern, die die Nazis damals vernichtet haben, so wichtig?
Wir dürfen nie vergessen, was damals passiert ist. Es sind Autorinnen und Autoren auf eine Liste gekommen von Büchern, die verbrannt werden sollen, damit die Nachwelt davor verschont wird. Ja. Viele Autorinnen und Autoren sind dadurch verstummt. Sie sind teilweise ins Exil gegangen. Sie hatten nicht mehr die Sprache Deutsch, in der sie veröffentlichen konnten. Viele haben tatsächlich danach nie mehr etwas publiziert. Und in unseren Büchereien, wir betreuen ja über 1000 öffentliche Büchereien in Bayern, da gab es Listen der verbotenen Bücher, die dann nach der Bücherverbrennung auch aussortiert werden mussten und aus dem Bestand genommen werden mussten. Und für mich ist es so wichtig, dass wir sowas nie wieder erleben und dadurch auch Zeichen setzen, dass wir aus verbrannten Büchern vorlesen.
Ich finde auch gerade in der heutigen Zeit ist es nochmal extrem wichtig, wenn man sich anschaut, was so in den USA an den Unis passiert, wo jetzt auch schon wieder irgendwelche Bücher entfernt werden und irgendwelche Lektüren nicht mehr vorhanden sind, Begriffe gestrichen werden. Also da muss man halt schon auch drauf achten. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Aus welchem Buch bzw. welchen Text liest du denn und warum gerade aus diesem Buch?
Also wenn ich mich vorbereite auf die Veranstaltung München liest aus verbrannten Büchern, dann suche ich mir immer ein Buch raus, das vor 1933 erschienen ist. Ich bringe also schon einen Zeitzeugen zur Lesung mit, einen, der es überlebt hat. Also die Bücher, aus denen ich vorlese, die hätten im Feuer landen können, weil der Autor, jetzt dieses Jahr habe ich mir Max Brod ausgesucht, weil der Autor jüdisch war und allein deswegen alles, was er geschrieben hat, ins Feuer gehörte. Und ich suche mir dann immer noch Bücher aus, die überhaupt nicht politisch sind, die eigentlich völlig unverfänglich sind, um auch zu zeigen, wie idiotisch das war, nur aufgrund der Religionszugehörigkeit einen Autor zu verbieten und dessen Bücher verbrennen zu lassen. Ich habe mir Leben mit einer Göttin von Max Brod ausgesucht. Der Ich-Erzähler, wie der Titel schon vermuten lässt, verliebt sich unsterblich in eine Frau. Und ich werd genau die Stelle aussuchen, wo er seine Dora zum ersten Mal trifft und sie mit seinen Worten beschreibt.
Quasi eine Liebesgeschichte live auf dem Königsplatz vorgetragen.
Nur diesen Samstag.
Sehr schön.
10.30 Uhr werde ich vorlesen. Wer vorbeikommen mag, würde ich mich natürlich riesig freuen.
Da würde ich jetzt noch kurz die Frage stellen, wer jetzt noch nicht bei so einer Veranstaltung mit dabei, weil sie findet ja jährlich statt. Für wen ist das gedacht? Das klingt für mich jetzt so wie für Menschen, die erwachsen sind. Kann man da auch mit der Familie hingehen oder kommen da viele Familien oder kommen da Kinder oder wie sieht das Ganze aus?
Es kommen Schulklassen, es kommen jüngere Menschen, es kommen ältere Menschen. Es ist für jeden da und es ist genau auf dem Platz, wo 1933 die Bücher verbrannt wurden. Und es war der Abend des 10. Mai, es war strömender Regen und es waren Zehntausende von Zuschauern auf dem Königsplatz in München und haben zugeschaut, wie die Leute von der Uni, es ging von der Universität aus, dort Bücher ins Feuer geschmissen haben.
Diesen Samstag findet also auf dem Königsplatz ab 11 Uhr die Veranstaltung München liest aus verbrannten Büchern statt. Eine Veranstaltung, die nicht nur an die Bücherverbrennung von 1933 erinnern soll, sondern auch zeigt, wie wichtig es ist, sich gerade heute noch damit zu beschäftigen. Vielen Dank, lieber Stefan, fürs Lesen. Wir sehen uns am Samstag dort und vielen Dank, dass du da mit dabei bist.
Sehr gerne.
Sie hören das MKR an diesem besonderen Mittwochnachmittag, dem 7. Mai, an dem sich ja ab 16.30 Uhr die Kardinäle, die am Konklave teilnehmen, in die Sixtinische Kapelle im Vatikan begeben, um den neuen Papst zu wählen. Der erste Wahlgang ist für 19 Uhr angekündigt und meine Kollegin Severina Bartonicek beobachtet für uns live und vor Ort im Vatikan das Konklave. Severina, erstmal, wie läuft das denn eigentlich mit den Wahlgängen?
Also die Kardinäle können bis zu viermal am Tag wählen, also zweimal am Vormittag und zweimal am Nachmittag. Und dann schreiben sie ihren Favoriten mit verstellter, aber lesbarer Schrift auf einen ganz besonderen Wahlzettel, den sie dann auch einzeln nach vorne bringen. Also das ist jetzt gerade das größte Konklave, was wir bislang hatten, mit über 130 Teilnehmern. Dementsprechend wird ein einzelner Wahlgang auch ziemlich lange dauern. Auch das ein Zeichen dafür, dass man es vielleicht nicht unnötig lang in die Länge ziehen möchte.
Und was glaubst du, wie lange wird das Konklave dauern?
Ich glaube, die Kardinäle haben sich schon ein ganz gutes Bild gemacht und sich ja dann Anfang der Woche noch mal intensiver zusammengesetzt. Also ich glaube, 2-3 Tage werden es höchstens sein und dann haben wir einen neuen Papst. Wenn dann natürlich ein Konklave sehr, sehr lange dauert, zeugt das nicht unbedingt von Einigkeit in der katholischen Kirche. Und ich glaube, das möchten die Kardinäle auf jeden Fall vermeiden. Und um wieder arbeitsfähig zu sein, braucht man einfach ein Oberhaupt. Und auch deswegen werden sich die Kardinäle anstrengen, dass sie zu einem Ergebnis kommen.
Für alle die es jetzt noch nicht so auskennen oder jetzt die letzten Tage nicht unbedingt mitgehört haben, wie ist das denn mit dem Schornstein und dem Rauch?
Alle Vatikanbeobachter und interessierten Menschen schauen auf diesen wahnsinnig unscheinbaren Schornstein, den, wenn man nicht weiß, dass es ihn gibt, einem vermutlich gar nicht auffallen würde, der sich rechts vom Petersdom befindet. Und es gibt ja in der Sixtinischen Kapelle zwei Öfen, also ein Ofen, da werden dann die Stimmzettel verbrannt nach erfolgter Wahl. Und der andere Ofen, da werden Chemikalien reingelegt und die erzeugen dann schwarzen oder weißen Rauch. Und das ist dann das, was wir alle sehen, wenn wir auf dem Petersplatz stehen und auf den Ausgang der Wahl achten.
Es wird ja heute, und wenn es nicht zur Wahl des neuen Papstes kommt, auch die nächsten Tage vermutlich ganz schön lange. Wo essen denn die Kardinäle eigentlich während der Papstwahl?
Also mir hat Vatikansprecher Matteo Bruni noch einmal bestätigt, also Lunchpakete gibt es nicht. Es wird kein Picknick mit Brötchen und Wasserflaschen in der Sixtinischen Kapelle geben, sondern die Kardinäle verlassen die Sixtinische Kapelle zum Essen, gehen dann nach Santa Marta, das ist das Vatikanische Gästehaus, in dem Papst Franziskus auch gelebt hat, und werden da das Essen zu sich nehmen. Also sowohl das Mittagessen als auch das Abendessen, die haben da einen ganz großen Speisesaal und da passen die wahrscheinlich auch gut alle rein.
Vielen Dank, Severina. Meine Kollegin Severina Bartoniczek war das. Sie ist für uns in Rom vor Ort und beobachtet das Geschehen. Ab 19 Uhr geht's also in den ersten Wahlgang. Ob dann weißer oder schwarzer Rauch aufsteigt, hören Sie natürlich heute Abend nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR und gegebenenfalls auch in den kommenden Tagen, wenn heute Abend schwarzer Rauch aufsteigen sollte. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.